Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich grüße ganz herzlich an diesem Morgen hier alle, die da sind, hier im Saal und auch die an den Bildschirmen sitzen. Wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben und dass Gott in unserer Mitte ist. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Und dabei sind sie gerade beim Aufbruch, kommt ein Mann hinzu, der eigentlich nur stört. Ärgerlich, denken sich die Jünger. Aber diesmal werden sie nicht dazwischen gehen. Am Morgen hatten sie schon sich zurechtweisen lassen müssen, weil sie die Kinder zurückgehalten haben, die Jesus in Unruhe versetzt haben. Sie wollten, dass er sich ausruht. Diesmal wird er selber sehen müssen, wie er damit klarkommt. Auf die Knie fällt der Mann. Was wollte er? War er krank? So sah er nicht aus. Es schien ihm ganz gut zu gehen, er war gut gekleidet. So beginnt die Geschichte, die ich jetzt lesen werde für diese Predigt. Sie steht in Markus 10, die Verse 17 bis 27. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut. Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Schatz besitzen und ankommen und folge mir nach. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen. Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal: Ja, Kinder, es ist sehr schwer, dorthin zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Gottes neue Welt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich. Ich mag diese Geschichte. Ich könnte sie immer wieder erzählen. Ich mag diese Geschichte, weil sie für mich sehr aufschlussreich ist. Sie wird die Geschichte vom reichen Jüngling genannt. Es gibt auch andere Texte im Neuen Testament. Da wird von einem Oberen gesprochen. Die Geschichten stehen in allen drei Evangelien, den Synoptikern, und es könnte möglich sein, dass hier es sich um einen jungen Mann handelt, der vielleicht Mitglied des Hohen Rates ist und der eigentlich seine Karriere gemacht hat und ganz gut betucht ist. Guter Lehrer, beginnt er sehr respektvoll. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Betrachtet man die Mühe, die sich der Mann gemacht hat und die Furchtlosigkeit, Jesus in der Öffentlichkeit zu treffen und ihn sogar auf der Straße anzusprechen, musste ihm diese Frage sehr wichtig gewesen sein. Ich stelle mir vor, hier war ein richtig selbstbewusster Mann, der dabei war, seine offene Lebensfrage zu klären. Sonst hatte er sein Leben im Griff und für materielle Sicherheit hatte er gesorgt. Aber da war diese Sache mit Gott, die er bei Jesus klären wollte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Würden wir heute auch so fragen? Wenn ein frommer Jude die Frage nach dem ewigen Leben stellte, dann dachte er dabei nicht in erster Linie an die Ewigkeit, an ein Leben danach, über das Leben hinaus. Wir wissen, dass die jüdischen Theologen damals zu dieser Zeit sich darüber gestritten, ob das überhaupt möglich wäre. Es ging um das konkrete Leben im Hier und Jetzt. Und da wollte er wissen, wie dieses Leben aussehen soll, wenn es einen Ewigkeitswert haben sollte, wenn es Gott gefallen sollte. Diese Frage stellen auch Menschen heute. Auch als uns Christen beschäftigt die Frage nach dem richtigen Leben. Sie klingt bei uns vielleicht etwas anders. Junge Menschen bewegen diese Frage oft ganz besonders. Für sie ist die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben, am häufigsten gestellt, wenn sie Christen geworden sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Leben zu gestalten und so viele Ziele, die miteinander konkurrieren. Für welche Ziele will ich mein Leben einsetzen? Es geht darum, einen Beruf zu wählen, der zu mir passt und der mich ernährt. Wodurch bekommt mein Leben einen Wert? Wie kann ich wertvoll werden für diese Welt? Von vielen Menschen hört man, dass sie sich nicht entscheiden können. Sie wissen nicht, was richtig für sie ist. Sie empfinden sich als Getriebene. Im Verlauf des Lebens verändert sich diese Frage. Wir sind nicht mehr jung und dynamisch. Viele unserer enthusiastischen Ziele haben sich relativiert. Wir haben gelernt, Abstriche zu machen und uns eingerichtet. Wie sieht die Bilanz unseres Lebens aus? Wohin hat es unser Lebensschiff verschlagen? Und deshalb fragen wir jetzt eher, ob wir alles richtig gemacht haben. Wir haben einen Beruf, eine gesellschaftliche Stellung. Auch finanziell gibt es nichts zu befürchten. Aber wie steht es um unseren Glauben und unsere Beziehung zu Gott? Wir haben unseren Glauben und halten uns an die Regeln, die uns hoffentlich zu guten Menschen, nützlichen Menschen machen. Reicht das? Können wir sicher sein, vor dem höchsten Richter bestehen zu können? Der Mann in unserem Text will diese Frage für sich klären und sucht bei Jesus eine Antwort. Jesus nimmt die Verzögerung für ihre Reise in Kauf und verschiebt seinen Aufbruch. So lesen wir bei Markus. Aber seine Antwort auf den Mann ist etwas brüsk. Was nennst du mich gut? Fragt Jesus zurück. Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du. Ich persönlich denke dabei unwillkürlich an den uns geläufigen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Vorstellung, gut zu werden, um gut zu sein, rückt Jesus erst einmal zurecht. Wenn du glaubst, du könntest dir die nötigen Qualitäten aneignen, die dich rundum zu einem guten Menschen machen, dann bist du im Irrtum. Gut wirst du niemals sein. Einer allein ist gut, Gott. Du aber kannst das Gute tun, du kennst die Gebote Gottes. Jesus verweist diesen Mann auf Gott. Weißt du nicht, dass das Gute für unser Leben nur von Gott kommen kann? Von ihm, dem Schöpfer und Erhalter des Lebens. Seine Gebote geben das Programm vor für Frieden und Erhaltung der Schöpfung. Wenn du nach dem Leben fragst, dann halte dich an seine Gebote, die das Leben schützen und bewahren wollen. Du kennst sie. Wenn du etwas tun willst, dann beachte sie. Das ist die Antwort Jesu. Und damit hätte das Gespräch nun eigentlich auch zu Ende sein können. Sie wollten ja weiter. Aber der junge Mann gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Er setzt sich und sagt zu Jesus, das habe ich alles gehalten seit meiner Jugend auf. Von Jugend auf ist dies befolgt und die Gebote Gottes beachtet worden. Wer hätte mit dieser Aussage gerechnet? Alles befolgt. Ein sehr selbstbewusstes Wort. Wer von uns könnte eine solche herausfordernde Aussage machen? Alles befolgt von Jugend an. Sollte man das nicht lieber diskutieren? Oder besser, sollte man ihn nicht besser zurechtweisen? Jesus konnte die Menschen schon zurechtweisen, wenn er das für nötig hielt. In seinen Diskussionen mit den frommen Schriftgelehrten seiner Zeit hat er das bewiesen. Hier aber tut er dies nicht. Keine Kritik, keine Zurechtweisung. Ja, es scheint so, als nehme Jesus diesen Mann erst jetzt so richtig ernst. Es heißt, da sah Jesus ihn voller Liebe an. Jesus sieht ihn an. In diesem Satz steckt sehr vieles. Jesus gibt sieht ihn an und gibt ihm Ansehen. Ja, er macht ihn nicht nieder, er bezweifelt nicht den Wahrheitsgehalt dessen, was er gesagt hat. Und das Zweite, wenn diese Formulierung gebraucht wird, Jesus sieht jemanden an, dann will der Schreiber damit ausdrücken, dass Jesus ihn erkennt und durchblickt und seine tiefste Not erkennt. Und er erkennt sie in diesem jungen Mann, die Suche nach Sicherheit, umgetrieben von der Frage, ob seine Mühen denn reichen werden. Vom Reformator Martin Luther wissen wir, dass er auch von dieser Frage gequält war. Wie bekomme ich diesen gnädigen Gott? Und da gibt es noch eine dritte Dimension, die mir auffällt. Ist da nicht vielleicht auch ein Aufbegehren in der Antwort, die der Mann gibt? Ein nicht formulierter Protest im Blick auf die Antwort Jesu? Eine Unzufriedenheit mit dem Hinweis auf die Gebote. Ich kann den Mann verstehen. Sollte darin das Leben bestehen, frage ich mich auch, dass wir uns mit Geboten abmühen, denen wir doch im Letzten nicht gerecht werden können. Sollte das Leben da zu finden sein, wo wir uns in einem Rahmen aus Gebot und Verboten bewegen, immer ängstlich darauf bedacht, nichts falsch gemacht zu haben und trotzdem immer im Zweifel? Wir merken, dass wir nicht allen alles recht machen können in dieser Welt und dass wir bei aller guter Absicht immer etwas schuldig bleiben. Unser Konto weist in dieser Hinsicht ein großes Defizit aus. Das ist doch keine Perspektive. Das befriedigt nicht. Und das lässt den Mann in der Geschichte nicht ruhig werden. Und er fragt sich, ist das wirklich alles? Auch aus jüdischer theologischer Sicht hatte der Mann einen Punkt. Darauf wird Paulus als gläubiger, schriftgelehrter Jude hinweisen, später in seinen Schriften, wenn er davon spricht, dass durch des Gesetzes Werke niemand gerecht wird. Was auch immer der tiefere Grund für den Einwand des Mannes war, Jesus reagiert darauf ohne Kritik, ohne Zurechtweisung. Er sah ihn an und hat ihn lieb. Und dann sagt er diesem Mann, eines fehlt dir. Es fehlt etwas, du hast recht. Und in meiner Vorstellung höre ich den Mann innerlich sagen, dann sag es mir, Jesus, was muss ich suchen, was kann ich finden, was muss ich tun? Die Antwort Jesu kommt jetzt mit ganzer Wucht. Geh, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Denn was dir fehlt, ist die Gemeinschaft mit mir. Wenn du schon so weit gekommen bist auf deiner Suche nach dem ewigen Leben, nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dann mache jetzt den nächsten Schritt. Komm mit mir auf den Weg mit mir. Auf diesem Weg willst du das Leben finden, denn ich kenne den Weg, der dich schließlich ans Ziel führt. Mit seinem Ruf in die Nachfolge geht Jesus über das Ziel hinaus, was er in der ersten Antwort empfohlen hatte. Es ist nämlich jetzt eine persönliche, herausfordernde Antwort, die Jesus dem Mann gibt. Jesus, der zu Beginn der Begegnung noch auf den allein guten Gott und seine Gebote verwies, hat nun selbst die Vollmacht in Anspruch genommen, das letzte Wort in der Frage nach dem ewigen Leben zu haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er seinen Jüngern. Und so tritt er auch dem Mann gegenüber. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In der Nachfolge Jesu, in der persönlichen Bindung an ihn, findet sich jetzt die Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben. Diese Beziehung nennt die Bibel Glaube. Jesus beruft den Mann in die Nachfolge, er ruft ihn zum Glauben und sagt ihm, du wurdest gefunden. Gott hat dich durch mich gefunden und in seine Gemeinschaft gezogen. Das ist Berufung. Dafür kannst du nichts tun, sie ist ein Geschenk. Gib weg, was dich bindet, lass los, was dich hindert, deine Berufung zu leben. Alles hätte der Mann erwartet, aber dies nicht. Er hätte gerne ohne Zögern noch die ein oder andere religiöse Leistung oder Regel hinzugefügt. Vielleicht erwartete er auch eine besondere religiöse Erkenntnis oder Lehre. Etwas, was er vielleicht noch nicht beachtet hatte. und nun tun konnte. Das mit den Geboten Gottes hatte er ja verstanden. Auch die Armen waren dabei von ihm reichlich bedacht worden. Er kannte doch das Gesetz und hatte es geachtet. Aber alles verkaufen, alle Sicherheiten aufgeben und sich ganz auf die Berufung zum Glauben an diesen Rabbi einzulassen, das konnte doch nicht vernünftig sein. Da wurde der Mann traurig, denn er hatte sich sein Leben gut eingerichtet. Es fehlte ihm eigentlich nichts, aber der hätte gerne auch die Sache mit Gott zukunftssicher geregelt. Sollte er dies alles aufgeben, um sich einer so ganz anderen Sicherheit anzuvertrauen? Nein, das wollte und konnte er nicht und ging schließlich traurig davon. Und wir, können wir so glauben, so überzeugt und allumfassend, dass unsere Hoffnung und Sehnsüchte unseres Lebens und die Zukunftsängste und das Alleinsein und was es immer sein mag, Krankheit und Tod, bei Jesus ihre Erfüllung oder ihre Überwindung finden, jeden Tag auf seine Führung und Gegenwart setzen, wenn wir mit den Schwierigkeiten unseres Alltags zu kämpfen haben, uns von ihm führen lassen, wohin er geht und dann dorthin mitzugehen? Vertrauen wir nicht lieber vielleicht auch unseren schwachen Sicherheiten? Das Leben ist voller Rätsel und Widersprüchlichkeiten und unsere Ängste sind nicht unbegründet. Wie steht es da um unseren Glauben? Wir können nicht umhin zu bekennen, dass uns in unseren Lebensfragen ein elementares Wagnis zugemutet wird. Ein Wagnis des Vertrauens. Der Ruf in die Nachfolge ist so eine Aufforderung zum Vertrauen auf Gottes Zusage, ich bin für dich da. Wir können dies nicht im Voraus auf Zuverlässigkeit überprüfen. Aber wir können Gott darum bitten, unseren Glauben, unser Vertrauen zu stärken und uns bei unseren vorsichtigen Schritten zu geleiten. Jesus Christus hat uns diese Zusage gegeben, dass uns dabei sein Geist begleiten wird und unserem Geist Zeugnis geben wird von seiner Gegenwart und seiner Stärke. Wenn wir dann im Kleinen beginnen und Gottes Wirken in unserem Leben wahrnehmen, dann kann das Freude bewirken. Das kann unseren Glauben stärken, wenn wir Zeichen nicht gleich wieder wegrationalisieren. Es ist eine Erfahrung wie die, wenn wir uns auf unbekanntes Terrain begeben und dann entdecken, dass wir langsam zurechtkommen und Erfolge wahrnehmen. Ich denke daran, dass ich schwimmen gelernt habe, ohne vorher geprüft zu haben, ob das Wasser trägt. Wusste auch nicht, wie ich das hätte prüfen sollen. Aber die Freude, die ich empfand, als ich dann auch den See durchschwamm, in dem ich gelernt hatte zu schwimmen, das war unbegreiflich, unbeschreiblich. Keine Theorie, kein Trockenkurs an Land hätte mir diese Freude bereitet. Ich musste es selbst tun. Ich musste es wagen und musste schwimmen lernen und dafür ins Wasser gehen. Und ich habe es gewagt und wenn ich heute manchmal bei einer Segeltour im Meer auf hoher See dann schon mal ins Wasser springe und mir vorstelle, dass ich 5000 Meter vom Land entfernt bin, vom Land nach unten, dann fühlt sich das auf der Oberfläche am Wasser ganz mulmig an. Da bin ich dann im Schwimmbecken in Dorfweil, das nicht sehr tief ist, besser aufgehoben. Allerdings kann ich mich beim Überqueren des Sees nicht ausruhen. Dann gilt es, dran zu bleiben und das andere Ufer zu erreichen. Wir tun gut daran, auf den Höhen nicht übermütig und in den Tiefen nicht mutlos zu werden. Das gehört auch zu einem realistischen Bild von sich selbst. Ist es unvernünftig, wenn ich mich ohne Beweise, aber gestützt auf Vorbilder, auf das Wasser einlasse? Nein, ich erfahre ja die Vernünftigkeit beim Schwimmen selbst. Das können wir auch über unseren Glauben so übertragen. Er bestätigt sich nämlich im Erleben. Davon haben wir eine Wolke von Zeugen, die uns ermutigen können. Und bei aller positiven Glaubenserfahrung bleibt aber in unserer Gottesbeziehung Gott stets der Souverän. Der Apostel Paulus musste sich damit abfinden, dass Gott ihm sagte, lass dir an meiner Gnade Genüge sein. Wir bleiben auch immer in der Gefahr, unsere eigenen Kräfte zu überschätzen und unser Gottvertrauen zu schwächen. Ja, sogar heimlich, schleichend, praktisch ganz zu vernachlässigen. Wenn wir in der Nachfolge auf die Möglichkeiten Gottes vertrauen wollen, müssen wir lernen, unsere eigenen Kräfte zu misstrauen. Deshalb ist es nötig, dass wir loslassen lernen. Wer diesem Rat folgt, findet dann auch bald sein Nadelöhr. Das muss nicht unbedingt der Reichtum sein. Es gibt andere Dinge, an die du dein Leben gebunden hast und von denen du glaubst, dass sie unverzichtbar sind. Aber das stimmt nicht. Denn wenn dich Jesus in die Nachfolge gerufen hat, dann ist nur er wichtig. Dann liegt bei ihm die letzte Sicherheit. Und du musst durch dieses Nadelöhr. Dieser kleine Pförtnermann glaubte, dass dieses Nadelöhr eine kleine Tür in der Mauer in Jerusalem war, durch die man gehen konnte am Abend, wenn man spät dran war. Wenn du ihm nachfolgen willst, dann musst du dahin durch. Du musst lernen, die Möglichkeiten Gottes mehr zu vertrauen als deinen eigenen Kräften und Sicherheiten, die du dir geschaffen hast. Du musst auch lernen, auf seine Spuren zu bleiben und dahin mitgehen, wo er hingeht, mit dir unterwegs ist. Das ist eine große Herausforderung. Der junge Mann hat sie nicht ergriffen. Er hätte sich lieber noch ein paar Gebote aufgeladen, aber durch das Nadelöhr wollte er nicht gehen. Und an uns, was können wir dazu sagen? Wo hast du in der Vergangenheit seinen Ruf gehört, bist aber mehr oder weniger traurig zurückgeblieben? In diese Situation hinein spricht Jesus das Wort, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Unsere Rettung, unser Heil liegt in seiner Hand und er macht möglich, was unsere Kräfte nicht möglich machen können. Weil wir eben nicht gut sind, aber er uns in Bewegung schafft und das Gute mit und durch uns. Er geht mit dir den Weg zu einem Menschen, um dich mit ihm zu versöhnen. Er bringt dich in Bewegung in einer verkorksten Familiensituation. Er hilft dir, aus menschlichen Bindungen zu trennen, die dich hindern, dein Leben zu entfalten. Er hilft dir, wegzusehen von deinem persönlichen Leid, das dich betroffen hat und das dich ganz und gar gefangen nimmt. Er ist da, wenn du deinen Blick auf ihn richtest. Er will dich tragen. Als Jesus aufbrach, war er auf dem Weg nach Jerusalem. Er war auf dem Weg zur Erfüllung seiner Mission. Und er ließ vieles los. Lass auch du los, was dich bindet, damit du mit ihm unterwegs sein kannst. Damit du deiner Berufung leben kannst. Unterwegs in dieser Welt, die Gott liebt und die er durch dich wiederfinden will. Das wird deinem Leben Ewigkeitswert geben. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.